Die Wiedererlangung der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 rückte das Grundgesetz bald nach seinem 40. Geburtstag ganz neu ins Zentrum des politischen Interesses. Noch 5 Jahre zuvor hatte die Demokratiedenkschrift respektieren müssen, dass der Bund der evangelischen Kirchen in der DDR seine Stellung zur realsozialistischen Ordnung eigenständig definierte. Doch unter den neuen gesamtdeutschen Bedingungen mussten die Protestanten zu einer gemeinsamen Haltung in der anlaufenden Verfassungsdiskussion finden, für die der Einigungsvertrag 2 Jahre vorsah. Hierzu setzte der Rat der IKD eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus West und Ost unter dem Vorsitz des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Ernst Bender ein. Das Gremium legte im Mai 1991 einen Ratschlag zur Verfassungsdebatte vor, der kaum bekannt geworden ist. Auch ich habe ihn jetzt erst, weiß gar nicht, ob ich ihn wiederentdeckt habe oder überhaupt entdeckt. Die Kirche solle, so hieß es da, mithelfen, den Bürgern die bewährten demokratischen, föderalistischen, rechts- und sozialstaatlichen Strukturen nahezubringen. Sie solle dafür werben, dass künftige Entwicklungen keinesfalls hinter diesen Strukturen zurückbleiben. Im Blick auf etwaige Verfassungsreformen sollten nicht zuletzt, so schrieb man, Anfragen aus dem Bereich der früheren DDR berücksichtigt werden. Konkrete Vorschläge hierzu wollte man nicht machen, weil es darüber unter Christen unterschiedliche Auffassungen geben könne. Eindeutig aber war die Empfehlung, das Staatsvolk, das neue, erweiterte Staatsvolk, sollte, Zitat, durch eine Volksabstimmung Gelegenheit erhalten, sich mit der Verfassung des neuen Gesamtstaates zu identifizieren. Zitat Ende. Bekanntlich liefen die Dinge rasch auf einen vertraglich vereinbarten Beitritt der neuen Bundesländer, mich heute Morgen noch ein bisschen korrigiert, zur Bundesrepublik, statt auf eine gemeinsame Verfassungsgebung hinaus. Von ostdeutschen Christen, die unter dem Dach der evangelischen Kirche demokratische Lebensformen gelernt und sich in Bürgerrechtsbewegung und friedlicher Revolution engagiert hatten, wurde die Rasanz dieser Entwicklung ebenso kritisch gesehen wie von ihren Sympathisanten im Westen. Sie wollten keine westlich-kapitalistische Landnahme. Sie erstrebten eine soziale, ökologisch sensible Beteiligungsdemokratie und eine Kirche, die Distanz zur politischen Macht übt. Der spätere Bündnis 90-Abgeordnete Wolfgang Thierse erinnert sich seiner sicherlich intensiv, seines Zeichens evangelischer Theologe, gehörte zu denen, die unermüdlich für eine demokratische Neugründung Deutschlands eintraten. Der von ihm vorangetriebene Verfassungsentwurf eines Kuratoriums für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder intendierte eine umfassende politisch-kulturelle Modernisierung des Grundgesetzes durch Erweiterung der Freiheits-, Partizipations- und Teilhaberechte, Verankerung der Gleichstellung im Sinne von materieller Gleichheit heute Morgen von Frauen und der Gleichberechtigung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften, Einführung plebiszitärer Elemente sowie Ökologie und Abrüstung als Staatsziele. Manches davon ist ja inzwischen dann auch, wie wir hörten, durch Verfassungsänderung ins Grundgesetz eingegangen. Hier seien besonders einmal, weil ich beauftragt wurde, auch diesen Aspekt im Blick zu haben, die religionspolitischen Elemente erwähnt. Diesem Entwurf, maßgeblich von einem evangelischen Theologen vorangetrieben, zufolge sollte der Gottesbezug in der Präambel ersetzt werden durch die Formulierung die Verantwortung vor der Geschichte und gegenüber zukünftigen Generationen. Die Artikel, die das Staat-Kirche-Verhältnis betrafen, behielten das Selbstverwaltungsrecht der Kirchen, der Religionsgesellschaften und ihren öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus bei, schlossen aber ihren Sonderstatus, heute ja wieder stark umstritten, im Arbeitsrecht ausdrücklich aus. Auch entfielen in diesem Entwurf die Garantien des staatlichen Kirchensteuereinzugs und des konfessionellen Religionsunterrichts. Diese Änderungsbegehren stimmten durchaus mit Forderungen ostdeutscher Protestanten überein. Denn für nicht wenige von ihnen stand der in Artikel 140 Grundgesetz übernommene Weimarer Verfassungskompromiss im Widerspruch zu den Praktiken einer staatskritischen Freiwilligkeitskirche, die sie in der DDR erprobt hatten. Indessen sah die gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat in Fragen des Staat-Kirche-Verhältnisses mehrheitlich keinen Handlungsbedarf. Und tatsächlich schienen bei diesem Thema viele der jetzt damals tonangebenden Kirchenleute aus dem Osten doch etwas stark fixiert auf ihre Fundamentalopposition zu einem zwangsatheistischen System, das doch eben gerade vergangen war. Sie übersahen dabei, was die Verfassungsinterpretation gerade unter den inzwischen eingetretenen Bedingungen eines zunehmenden Religions- und Weltanschauungspluralismus deutlich herausgearbeitet hat, dass nämlich das Grundgesetz keine Privilegien der Kirchen festschreibt, dass es sich also genau genommen gar nicht um ein Staatskirchenrecht, sondern um ein für alle offenes Religionsverfassungsrecht handelt. Es gilt, was der evangelische Theologe und liberale Abgeordnete Friedrich Naumann schon bei den Beratungen der Weimarer Religionsartikel konstatierte, und das sind ja die, die ins Grundgesetz übernommen wurden: alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind verfassungsrechtlich gleicher Ehre. Zitat Friedrich Naumann. Pluralismuskonformen religionspolitischen Anpassungen steht das Grundgesetz nicht entgegen. Es verbietet die Staatskirche, aber es statuiert keinen Laizismus. Das Gebot der weltanschaulich-religiösen Neutralität des demokratischen Staates schließt institutionelle Angebote zur öffentlichen Wirksamkeit von Religion nicht aus, wenn sie die gleiche Religionsfreiheit achten und sich am Maßstab der Gleichbehandlung vergleichbarer Religionsgemeinschaften orientieren. Für die Umsetzung des Verfassungsauftrags zur Ablösung säkularisationsbedingter Staatsleistungen aus dem Jahr 1803 ist die evangelische Kirche seit langem offen. Nun, mit der deutschen Einheit ist die Bundesrepublik bekanntlich nicht protestantischer, sondern säkularer und auf Dauer religiös pluraler geworden. Zugleich war es eine Konsequenz der Vereinigung von Ost- und Westdeutschem Protestantismus, dass sich die evangelische Kirche seit den 1990er Jahren verstärkt in der Zivilgesellschaft zu verorten begann. Denn gerade die Bürgerrechtsbewegungen im östlichen Mitteleuropa waren es ja, die auf die Bedeutung dessen aufmerksam gemacht hatten, was in ihren Staaten fehlte, nämlich eine vitale Bürger- oder Zivilgesellschaft als eigenständige öffentliche Sphäre zwischen Staat und Markt, in der die Einzelnen ihre Privatsphäre überschreiten, über alle betreffende Angelegenheiten beraten und dies im Vorfeld staatlich institutionalisierter Politik zur Geltung bringen. Die repräsentative Demokratie, auch des Grundgesetzes, ist auf solche intermediären Instanzen angewiesen. Wenn wir nun zum Schluss einmal versuchen, nach den Einflusszielen der Kirche, evangelischen Kirche in der Berliner Republik und gedäumelt ihres Effekts auf die Demokratieentwicklung zu fragen, so scheint es mir sinnvoll, drei Typen politischer Anliegen und Forderungen der Kirche zu unterscheiden: sozialethische Postulate, Wertorientierungen und Eigeninteressen. Um mit dem letzten zu beginnen. Organisationsspezifische Eigeninteressen gab und gibt es natürlich nach wie vor. Auch eine als zivilgesellschaftlicher Akteur agierende Kirche kann und wird legitimerweise darauf bedacht bleiben, ihre grundgesetzlich garantierten Freiräume zu verteidigen. Doch bei genauerer Betrachtung fällt hier gegenüber früheren Jahrzehnten eine deutliche, wie ich meine, demokratiekompatible Umakzentuierung auf. Das Eintreten für den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach zum Beispiel zielt nicht mehr auf ein christliches Wertevermittlungsmonopol wie in der Nachkriegszeit. Es ist vielmehr bildungstheoretisch begründet und erfolgt im Sinn einer generalisierten Interessenwahrnehmung für das gleiche Recht anderer, wie man etwa am kirchlichen Einsatz für einen, ebenso eben für einen islamischen Religionsunterricht sehen kann. Zweitens, Wertorientierung. Darunter sollen Auffassungen und Überzeugungen hinsichtlich der Vorzugswürdigkeit von Lebensformen verstanden werden, wie sie bei Kontroversen zu Fragen der Bio- und Medizinethik oder auch der Bewertung von sexuellen Orientierungen und von Lebensformen wie Ehe und Familie ins Spiel kommen. In den bioethischen Fragen der technischen Verfügung über die menschliche Natur rät die IKD in aller Regel zu großer Vorsicht und Selbstbeschränkung. Da die protestantische Ethik aber keinen naturrechtlichen Absolutismus kennt, hat die evangelische Kirche gerade auf diesem Feld Übung im Umgang mit Wertdissensen und kann von dieser Übung auch andere profitieren und lernen lassen. Sie vermag nicht zuletzt dadurch demokratieförderlich zu wirken, dass sie zwischen dem christlichen Ethos auf der einen und dem für alle geltenden Recht auf der anderen Seite zu unterscheiden weiß. Und so in der Lage ist, spätestens auf der Rechtsebene Kompromisse mitzutragen oder gar anzuregen. Bei der Neuauflage der Abtreibungsdebatte nach der Wiedervereinigung oder im Rahmen späterer Konflikte um Reproduktionsmedizin und Sterbehilfe diente dies zweifellos dem Rechtsfrieden. Drittens, sozialethische Postulate. Damit sind all jene Forderungen gemeint, mit denen die Kirche eine diakonisch und politisch anwaltschaftliche Rolle einnimmt und sich, um Bonhoeffers Wort zu gebrauchen, als Kirche für andere an der Bearbeitung gesamtgesellschaftlicher Probleme beteiligt. Die Kirche will hier nicht selbst Politik machen, aber im besten Fall zumal in blockierten Konstellationen Politik möglich machen, indem sie Handlungsspielräume erweitert. Hier rückten nach der Wende die universalistischen Ziele in den Vordergrund, die im konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung thematisiert wurden, also das friedens- und umweltpolitische Engagement ebenso wie die soziale und entwicklungspolitische Option für die Schwachen. Dafür stehen auch die kirchlichen Interventionen gegen eine Einschränkung des individuellen Asylgrundrechts und für eine humane Flüchtlingspolitik, die mit der 1993 erfolgten Entkernung des Artikel 16 Grundgesetz zugenommen haben. Für die Demokratieentwicklung ist es, meine ich, bedeutsam, dass sich all dies nicht in amtskirchlichen Verlautbarungen erschöpft, sondern dass die Kirche zugleich Raum bot und bietet für das hohe ehrenamtliche Engagement von Christenmenschen in Projekten und Initiativgruppen vor Ort. Denn in solchen freiwilligen Netzwerken werden soziales Vertrauen und Toleranz und damit das für das demokratische Gemeinwesen unverzichtbare Sozialkapital, wie man das heute nennt, aufgebaut. Mit Blick auf die dritte Phase der protestantischen Geschichte mit dem Grundgesetz lässt sich festhalten, alte innerkirchliche Gegensätze haben sich weiter abgeschliffen und bei allem Binnenpluralismus gehört der Protestantismus heute zu den entschiedensten Verteidigern der grundgesetzlichen Ordnung. Gerade unter den heutigen Bedingungen, in denen die Akzeptanz der liberalen Demokratie neu in Frage steht, ist zu hoffen, dass dies so bleibt. Vielen Dank.